Hallo und herzlich willkommen bei Foranerport. Dieser Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Jagdhundeausbildung. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foranerport. Mein heutiger Gast ist die Hundetrainerin Lara Köster. Wir sprechen heute mal über die Zuchtprüfungen 1 und 2 der Terrier und weil Lara gerade kürzlich 2 ihrer Terrier auf Zuchtprüfung geführt hat, wird das ganz spannend, dass wir mal hören, wie der Prüfungstag war, welche Fächer es zu üben gibt und wie die Prüfung im Allgemeinen so abläuft. Hi Lara, schön, dass du da bist.
Hallo Eva, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über die Zuchtprüfung der Terrier mal sprechen dürfen.
Ja, ich bin schon total gespannt. Erzähl doch mal, wie lang ist es jetzt her? 2 Wochen, 3 Wochen, dass du die Prüfung geführt hast?
Genau, wir haben vor 3 Wochen die ZP1 als auch ZP2 geführt, sowohl halt über der Erde als auch unter der Erde. Und das ist halt für unsere Terrier die Grundvoraussetzung. Nachher natürlich, um die Basis zu schaffen, um weitere Prüfungen zu führen, als auch die für die Zucht zuzulassen, was mir natürlich als Züchterin sehr wichtig ist, um zu sehen, was die Nachzucht da jetzt so geleistet hat.
Bist du auch eine Züchterin, Interesse halber, die verlangt, dass die Welpenkäufer die Prüfung, also welche Prüfungen überhaupt führen oder bestimmte Prüfungen führen oder so?
Also letzten Endes verlange ich von meinen Welpenkäufern da nichts, um Gottes Willen. Also das überlasse ich jedem selber. Aber ich freue mich natürlich, wenn jemand seinen Hund zeigt. Unter anderem ist vom letzten Wurf einer an den Jagdpräsidenten und seine Frau gegangen, als auch in normale, in Anführungsstrichen, jagdliche Hände. Und wenn jemand da einfach zufrieden ist, endlich einen Jagdterrier zu Hause zu haben und den einfach für sich als Jagdterrier zu haben und dem Hund geht es da gut, bin ich da genauso froh wie jemand, der natürlich irgendwas aus den Hunden macht, prüfungstechnisch. Aber am Ende werden unsere Hunde gezüchtet, um zur Jagd zu gehen. Und ob das jetzt einer mit 1000 Prüfungen macht oder mit nur einer Prüfung, ist mir letzten Endes egal. Hauptsache, die Hunde sind da einfach wirklich auch in guten Händen und leben da jagdlich wohl auf.
Und trotzdem ist es ja dann wieder wichtig als Züchter, dass man die eine oder andere Rückmeldung auch prüfungsmäßig vielleicht hat, wie sich die Hunde gezeigt haben oder auch wie die Anlagen eben sind.
Absolut. Also ein klein bisschen stolz bin ich natürlich auch, dass unsere sowohl eine Hündin als auch ein Rüde jetzt im ersten Preis ihre ZP1 und 2 gemacht haben. Und die waren jetzt gerade mal 8 Monate alt. Da sind andere Hunde, die sind 2 Jahre alt. Bis maximal 36 Monate dürfen die antreten. Und unsere waren halt im Vergleich zu den anderen jetzt sehr jung, wo ich halt sagen müsste, ich möchte das gerne hinter mir haben. Und da bin ich schon ein bisschen stolz, dass die das halt fein gemacht haben. Es ist noch eine andere Hündin eingetreten. Die hat auch im ersten Preis bestanden. Und was mit den anderen im Herbst passiert, werden wir dann sehen. Dann sind sie ein klein bisschen älter.
Okay, das heißt, man kann die Zuchtprüfung sowohl im Frühjahr als auch im Herbst führen. Die werden immer 2-mal im Jahr angeboten.
Richtig, das ist anders wie bei den Vorstehhunden bei einer VJP, die halt immer nur im Frühjahr stattfindet, dürfen die Jagdterrier im Frühjahr oder meistens finden halt Prüfungstermine im Frühjahr und Herbst statt. Und das Endziel ist maximal 36 Monate, wann jeder antritt, ist ihm selbst überlassen. Und es ist ja damals auch geteilt worden, dass man den Terrier nicht mehr zumutet, sie müssen über der Erde als auch unter der Erde jagen, weil es ja nun mal auch Hundeführer gibt, die sagen, okay, ich will mit meinem Terrier nicht unbedingt immer Baujagd machen. Ich möchte mit dem übermäßig über der Erde jagen. Und dementsprechend hat man damals die Zuchtprüfung einmal geteilt und ZP1 und 2 entstehen lassen. Und tatsächlich ist mir das als Züchterin wichtig, dass meine Hunde natürlich beides machen, aber wenn es da Hundeführer gibt, die sagen, nein, ich möchte ausschließlich auf Drückjagd oder Stöberarbeit gehen oder über der Erde jagen, lasse ich jetzt diese ganze Arbeit mit der Schliefenanlage einfach mal weg.
Also genau, erzähl uns doch einfach mal grundsätzlich so grob von den Fächern, die geprüft werden. Es ist ja auch so ein bisschen ein Führigkeitsteil und ein Arbeitsteil mit bei der Prüfung bei.
Richtig, wir haben einmal diese ganze Arbeit über der Erde, wie bei einem normalen Vorstehhund auch, was die Hasenspur angeht, was zum Beispiel diese Spurtreue, den Finderwillen und die nachher auch natürlich die Führigkeit und so und die Spursicherheit angeht. Wir haben die Schussfestigkeit über der Erde. bei den Terriern kommt jetzt noch hinzu, was die Vorsteher nicht haben, ist die Wasserfreude, dass der Hund einfach freudig das Wasser annimmt. Es geht auch gar nicht darum, dass er schon irgendwie am Wasser apportieren kann, sondern wie offen er gegenüber dem Wasser steht, als auch dann die ZP1 unter der Erde, dass wir schauen, dass der Terrier halt unter der Erde arbeiten möchte, wo wir ganz gezielt in die Schliefenanlage gehen im Vorwege. Gott sei Dank dürfen wir das noch in Schleswig-Holstein und das ist auch noch, ich nenne es jetzt mal, trainieren dürfen oder den Hund darauf vorbereiten dürfen. Ich finde es persönlich sehr, sehr wichtig, damit er nicht einschläft und sagt, oh Gott, was ist hier jetzt los? Also vielen Dank an die ganzen Schliefenmeister, die sich da noch sehr viel Mühe für uns geben und da jeden Sonntag stehen und dem Terrier nach und nach beibringen, den Bau abzusuchen, da den Fuchs zu finden, zu binden und den sicher da auch zu binden und dann auch eventuell am Ende zu sprengen.
Wichtiger Bereich auf jeden Fall, dass für die Tiere immer noch Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden sind.
Absolut.
Erzähl uns doch mal grundsätzlich von dem Prüfungstag. Also die ZP1 und ZP2 kann man an einem Tag absolvieren, wenn man das möchte.
Genau, also das ist so, dass man natürlich sein Terrier für die ZP1 und 2 melden kann oder wenn man sagt, nee, ich möchte nur einen Bereich unter oder über der Erde arbeiten, kann ich mich auch für eine Sache entscheiden und kann die andere Sache irgendwann anders nachprüfen lassen, bis maximal 36 Monate. Anders halt bei Vorstehern, die natürlich nicht unter der Erde arbeiten. Das kann jeder dann mit seinem Terrier frei entscheiden. Natürlich ist das wie genau bei den Vorstehern morgens Anmeldung, Papierabgabe, das ganz normale Programm. Es findet ein ganz normales Programm statt, im Sinne von, so, wir fahren ins Feld, machen erstmal Hasenspur oder andere beginnen mit der Schliefenanlage und so findet dann Fach für Fach statt. Und am Ende, was bei den Terriern auch eine große Rolle spielt, ist einfach dieser Grundablauf. Wir schauen am Ende nochmal nach einer Zuchtbewertung im Vorwege. Also sind die Zähne alle da? Wie ist das Zuchtergebnis vom Optischen her? Und machen uns da schon mal einen vorläufigen Eindruck. Genau.
Okay. Wie war jetzt euer Prüfungstag? Wart ihr zuerst im Feld oder zuerst in der Schliefenanlage? Und wie ist es gelaufen?
Also tatsächlich waren wir, ich glaube, 3 oder 4 Gruppen. Meine Gruppe persönlich hat angefangen im Feld. Wir haben mit der Hasenspur angefangen. Das war ein super schönes Revier. In Schleswig-Holstein sind im Anschluss, haben wir noch die Schutzfestigkeit überprüft und sind dann an einen kleinen Teich gefahren und haben dort die Wasserfreude der Terrier überprüft. Und ganz zum Schluss sind wir erst an die Schliefenanlage gefahren als letzte Gruppe und haben da die Bauarbeit in Anführungsstrichen gemacht. Und ganz zum Schluss haben wir die Terrier nach ihrem optischen Geschichten nochmal bewerten lassen. Genau. Aber natürlich ist der Ablauf immer, andere Gruppen haben dann mit der Bauarbeit angefangen und sind dann erst ins Feld gefahren.
Ja, auch praktisch. Wie ist die Hasenspur bei einem Terrier? Ist das so wie bei den Vorstehern auch? Also auf was achtet man? Spursicherheit, Spurlaut?
Genau, es ist absolut wie bei den Vorstehern. Im Vorwege kann angemeldet werden, ob der Hund ein Sicht- oder auch ein Spurlaut geprüft werden möchte. Tatsächlich lasse ich meine Hunde auch aus züchterischen Gründen absolut auf dem Spurlaut mitprüfen. Also ich persönlich verlange das von meinen Terriern. Das gehört einfach zum Jagdterrier mit dazu. Sind die auch gewesen, ohne Probleme. Tatsächlich muss ich sagen, in diesem Jahr ging teilweise die Hasenspuren über kleine Asphaltstraßen rüber, mehrere Knicks und so weiter. Es war sehr anspruchsvoll. Ich persönlich war sehr begeistert. Wir hatten Richter aus Dänemark dieses Jahr da. Schleswig-Holstein ist halt mit Dänemark sehr verbunden. Gerade die Dänen kommen für die Jagdterrier runter, weil die einfach die tierschutzrechtlichen Maßnahmen, was so Schliefenanlage angeht und so weiter, gar nicht mehr selber bei sich durchführen dürfen und verbinden sich da mit uns in Anführungsstrichen deutschen Hundeführern, um da ihren Terriern mehr Freiraum zu geben und um den ganz normalen Jagdterrierablauf und deren Prüfung beizubehalten. Und ja, also ich war da sehr begeistert in diesem Jahr. Das hat sehr gut geklappt. Wir haben für alle Hunde 1, 2, 3 Hasen gefunden, konnten alle Hunde auf die Hasen super ansetzen oder auf die Hasenspur super ansetzen, prüfen lassen. Wir haben schöne Reviere gehabt. Das hat ganz toll geklappt.
Okay, ja, cool. Und das zweite Fach im Feld ist dann einfach noch die Schussfestigkeit. Also das sind da schon die Feldfächer für die Terrier?
Genau, also die Schussfestigkeit läuft tatsächlich ein klein bisschen anders ab, wie bei so einem Vorstehhund. Bei den Terriern ist das so, dass der Hund an der Leine geführt wird und alle Jagdterrier im Kreis, in einem großen Kreis bei ihrem Hundeführern laufen und währenddessen die Schussfestigkeit überprüft wird, ob der Hund dort irgendwie ein Fehlverhalten zeigt. Bei uns in der Gruppe waren alle sehr neutral, haben sich selbstsicher gezeigt, da gab es gar keine Probleme.
Okay, cool. Dann seid ihr zum Wasser gefahren und was genau, also was ist das für ein Gewässer? Kann das so ein kleiner Teich sein oder ist es tatsächlich irgendein besonderes Prüfungsgewässer mit irgendwie schon Schilf oder
einer
besonderen Struktur oder so?
Genau, das darf man sich tatsächlich ganz einfach vorstellen. Es reicht wirklich ein ganz kleiner Teich. Ich glaube, der hat nicht mehr als 10 mal 10 Meter gehabt. Und es geht wirklich dabei einfach nur darum, wie freudig nimmt der Hund das Wasser an. Also erlaubt es auch mal einen Stein zu werfen. Wenn man natürlich ein 4H, also 4 hervorragend haben möchte, muss der Hund ganz freudig eigenständig sofort das Wasser annehmen. Ohne irgendwelche Hilfen. Wir haben da auch mehrere Hunde gehabt. Also tatsächlich, die Jagdterrier bin ich immer wieder sehr überrascht. Trotz teilweise ja auch, die Temperaturen waren noch nicht so hoch, dass die sagen, yay, die Arbeitsfreude ist da einfach groß genug, ins Wasser zu gehen. Man darf auch einen Stein werfen. Dann bleibt man bei einem glatten 4, was ja immer noch ein sehr gut ist. Daraufhin sind unsere Hunde da super hin losgepaddelt. Selbst dann, wenn der Hund sagt, nee, ich will noch nicht ins Wasser, dürfte man zur Not einen Gegenstand oder am Ende für das Nötigste noch ein Stück Wild reinwerfen, dass sie reingehen. Ja, also um das irgendwie hinzukriegen, der Hund muss einfach nur bitte irgendwie das Wasser annehmen, um es zu bestehen. Wenn der Hund das Wasser nicht annimmt, kann man diese Prüfung auch nicht bestehen. Also er muss schon ins Wasser gehen, er muss schwimmen können. Aber auch hier wieder mir als Züchter natürlich ein größerer Anspruch, dass meine Hunde mit möglichst wenig Hilfen das Wasser annehmen. Nur dann natürlich muss man auch sagen, unsere Hunde waren jetzt 8 Monate alt. Ja, die haben überwiegend diese Winterzeit mitgenommen, wo wir eigentlich nur eiskaltes Wasser hatten. Und so viel Üben war da dieses Jahr einfach tatsächlich nicht drin.
Okay, aber cool. Es hat ja trotzdem gut geklappt. Mai, grundsätzlich zu den Bewertungen. Das Bewertungsschema ist 1, 2, 3, 4 und 4H. Also es ist nur dieses 4-Punkte-System quasi, wo sie dann bewertet werden können. Ist es in allen Fächern, dass sie 1, 2, 3, 4 kriegen können, also auch bei der Schussfestigkeit oder gibt es da irgendwie nur so 2 und 4 oder 0, 2 und 4?
Also da gibt es tatsächlich nur schussfest oder nicht schussfest oder schussempfindlich, wie das bei den anderen Hunden auch ist. Aber bei unseren anderen Fächern ist halt genau so ein Bewertungssystem von 0 bis 4 oder 4H nochmal, wie bei einer VGP, bei den Vorstehern halt auch. Also dieses andere System bis 10, 11, 12 gibt es bei uns bei den Jagdterriern nicht.
Okay, und dann noch zur Arbeit an der Schliefenanlage. Also du hast ja schon gesagt, in der Vorbereitung etwa, was er da zeigen soll. Wie ist das dann da gelaufen? Also was haben die Hunde tatsächlich gezeigt? Und was sind so die, gibt es ein Ausschlusskriterium, dass er das tatsächlich nicht bestehen kann, wenn er irgendwas nicht zeigt oder so?
Also grundsätzlich empfehle ich natürlich jedem, vorher in die Schliefenanlage zu fahren. Es gibt verschiedene Anlaufstellen. Erkundigt euch einfach, welches Bundesland wie noch die Arbeit in der Schliefenanlage überhaupt zulässt. Wir waren jetzt in Schleswig-Holstein unterwegs mit einer super Begleitung wieder mal. Und es geht natürlich darum, nicht jeder Terrier sagt, hallo, hier ist ein Bow, hier muss ich sofort rein. Ja, also viele denken ja immer, ach, das sind Jagdterrier, die sind bekloppt und die gehen in jeden Bau. Also das ist totaler Blödsinn. Auch ich musste meine Jagdterrier erstmal daran gewöhnen, auch wenn die sagen, oh, eine Röhre, wie toll, auch mit Welpengewöhnung, dass die offen angenommen haben, ist das natürlich was anderes. Wenn am Ende der Röhre Licht da ist, geht da jeder Hund gerne rein, als ob sie sagen, okay, hier ist jetzt ein Bau, puh, hier ist das stockdunkel erstmal. Ja, also auch ich musste erstmal meinen Terriern zeigen, guck mal, hier ist jetzt es ist stockfinster, ja, und am Ende sitzt ein Fuchs und jetzt mach mal mit deinen 6 Monaten. Ja, wir sind da das erste Mal oder dann nachher 4-mal vorher hingefahren. Natürlich hatte ich auch ein klein bisschen Bauchweh. Es gibt Tackle-Leute, die sagen, okay, ich fahre hier 10-mal vor der Prüfung hin und es gibt bestimmt auch Jagdterrier-Leute, die sagen, ich übe einmal und mein Terrier macht das alles. Am Ende geht es darum, dass der Terrier eigenständig den Bau annimmt, eigenständig den Bau absucht mit seinen Röhren, am Ende eigenständig am Fuchs, also am Kessel ankommt und da am Fuchs selbstsicher bleibt und den verbellt. Ja, und natürlich ist das nicht so gerne gewünscht, dass er vielleicht irgendwie wieder abbricht, sondern er soll den Fuchs binden, am Fuchs bleiben. Bei den Jagdterrieren ist es so, er soll mindestens 5 Minuten den Fuchs selbstsicher verbellen. Natürlich ist es mal erlaubt, dass der Hund bellt, bellt, bellt und sagt, okay, ich muss mal eine kurze Atempause machen und bellt dann weiter und bleibt dran. Und es wird auch ein bisschen die Härte natürlich oder die Schärfe überprüft. Wie scharf geht er dabei vor? Wie dringlich will er an den Fuchs ran? Und wenn die Dringlichkeit da ist, also spätestens nach 15 Minuten wird der Schieber geöffnet, dass der Fuchs eventuell nach hinten raus sprengen kann. Also sprengen heißt, dass er seinen Bau verlässt und wirklich ans Tageslicht hinausspringt. Und wenn das geschieht, dann gibt es auf jeden Fall 4 Punkte für den Hund, weil er den Drang hatte und die Schärfe hatte, den Fuchs sprengen zu lassen. Genau, also ich kann dir als Züchterin sagen, es rufen mich Leute an, sagen, ja, ich schaffe mit der Jagdterrier an, ich will mit dem irgendwie nur stöbern und über der Erde arbeiten. Und dann sage ich immer, ja, wunderbar, ich habe mit dem schon geübt mit 7 Wochen, dass die bei mir durch eine Röhre laufen. Und es gibt welche, die sagen, ja, ich schaffe mir nur einen Jagdterrier an, damit ich überhaupt Baujagd machen kann. Also der, was viele vergessen, Jagdterrier ist ein Vollgebrauchshund. Er soll genauso arbeiten wie ein Vorsteher. Natürlich soll er ja nicht vorstehen, sag ich mal, diese gesamte Arbeit vor dem Schuss, was jetzt Niederwild angeht. Wobei, ganz ehrlich, also ich benutze Lilly, also meine Jagdterrierin, ganz normal für jede Treibjagd mit und die macht das genauso gut wie jeder Vorsteher. Die jagt kurzführig unter der Flinte. Deswegen sage ich immer den Leuten, ihr habt einen Vollgebrauchshund. Und dafür hat man ihn mal gezüchtet. Also lest euch mal durch, wofür dieser Jagdterrier, warum er einen langen Fang hat, damit er genauso apportieren kann wie ein Vorsteher auch. Er hat die Schärfe, die Härte. Und es ist am Ende einfach eine Erziehungssache, wo wir ihn hinführen, auf jede Jagdart mit uns unterwegs zu sein. Und wenn wir uns die weiterführenden Prüfungen nach der Zuchtprüfung angucken, werden alle weiteren Fächer wie bei einem Vorstehhund auch geprüft. Lebende Ente, Totenfuchs aus dem Bau ziehen, Stöberarbeit, Schweißfährte. Es wird alles weiter geprüft, wie bei jedem anderen Hund auch. Und viele sagen dann immer, ein Jagdterrier, der ist ja nur für eine Rückjagd zu gebrauchen oder nur, der haut immer nur ab unter der Erde. Es ist einfach, dafür ist er nicht gezüchtet. Er ist für alle Facetten gezüchtet worden.
Dann muss ich nur auch einen guten Wert auf, ja, Gehorsam und Führigkeit legen in der Ausbildung wahrscheinlich, damit ich eben irgendwie auch eine Art von Kooperation mit mir als Hundeführer habe und nicht nur, ja, ich mache mein Ding, danke, tschüss. Kann schon.
Absolut, gebe ich dir recht, Eva, aber am Ende ist es einfach, am Ende der Leine wieder das Härchen. Wenn ich weiß, was ich mir da für einen Hund anschaffe, es sind hochpassionierte Hunde, die aber einfach eine mega hohe Arbeitsbereitschaft haben. Und ich bin damit groß geworden, Gott, schaff dir niemals einen Terrier an. Im Nachhinein kriege ich zu Hause zu hören, Lara, das war die beste Entscheidung, sich einen Jagdterrier, den kannst du überall ins Handschuhfach so ungefähr reinstopfen. Der ist super handlich und er macht alles jagdlich mit. Also ich finde es manchmal wirklich schade, wie der Jagdterrier untergebuttert wird oder vielleicht auch manche Leute es nicht schaffen, ihn normal zu erziehen. Genau, also es ist nachher eine Form der Ausbildung. Und es ist ein toller Familienhund nachher. Also es ist kein reiner Familienhund, ja, er ist für die Jagd gezüchtet. Aber diese Mischung aus, ich habe ihn für die Familie und ich gehe mit ihm zur Jagd, das sollte unser aktuelles Ziel eigentlich in der heutigen Zeit sein.
Und dann haben wir noch so ein geringes Kampfgewicht, dass er tatsächlich überall reinpasst und nicht einen halben Raum in Beschlag nimmt.
Genau. Ja, also Tierarztkosten liegen häufig auch nur bei der Hälfte. Ja, und wenn man sie natürlich fehlerhaft ausbildet, ja, dann wird die Tierarztrechnung auch mal höher. Aber grundsätzlich, es ist ein absolut handlicher Jagdgebrauchshund.
Das ist spannend. Ja, das ist schön, dass wir jetzt über den Prüfungstag gesprochen haben. Das ist bestimmt ein ganz interessanter Einblick für viele Leute. Einfach weil, wenn man sonst keine Berührungspunkte mit Terriern hat, hat man da auch eine Idee, und die Terrier-Community ist ja jetzt gar nicht so klein, aber schon so wahrscheinlich viel einfach in sich beschäftigt. Von den Vorstehern kriegt man vielleicht im Allgemeinen ein bisschen mehr mit als von den Terriern oder den Dackeln oder so. Deshalb ist das bestimmt spannend für ganz
absolut. Viele. Also was ich noch so hinzufügen kann, ist, wir haben uns letztens bei der Zuchtprüfung darüber unterhalten, wie viele Jagdtiere eigentlich im Jahr geboren werden in ganz Deutschland. Und tatsächlich sind das nur 400 Stück. Also es ist eigentlich für ganz Deutschland sehr, sehr viel. Ich hoffe, dass ich weiterhin die Quote hochhalten kann für diese Rasse und dass die weiter so publik bleiben. Ich bin froh, dass ich so viele Abnehmer auch habe und mir Gott sei Dank keine Sorgen machen muss, dass diese Hunde jagdlich am Mann gehen. Aber auch da ein Hoch auf unsere alteingesessenen Jagdterrier-Leute, die sich so viel Mühe geben, diese Rasse weiterhin auch beizubehalten. Also ich muss dazu sagen, es gibt ja mittlerweile viele Terrier-Rassen, die so dazugekommen sind. Ob jetzt der Border-Terrier, der ist integriert worden. Es gibt den Heide-Terrier, wo viel der Jagdterrier mit hineingezüchtet worden ist. Wo ich aber tatsächlich, das ist meine persönliche Meinung, sage, unser Jagdterrier bringt alles mit sich vom Ursprung. Er bringt alles mit sich. Wenn die Hundeführer sich einfach ein klein bisschen Mühe in der Ausbildung geben, ist es eigentlich der perfekte Jagdhund für alle Bereiche.
Ja, das ist cool. So wird er tatsächlich ja kaum wahrgenommen als Vollgebrauchshund sozusagen. Also ist ja wirklich in der Außenwahrnehmung so der kleine verrückte Baujäger.
Ja, also genauso wie du es jetzt sagst, Eva, so bin ich groß geworden. Ja, schafft ihr niemals einen Jagdterrier. Ich bin damals mit viel Bauchschmerzen zur internationalen Arbeit nach dem Schuss oder auch zur Dr. Lackner. Man hat mir damals gesagt, Lara, fahr mit deinem Terrier dahin, du packst das. Ich habe mega Bauchweh gehabt, weil ich immer gedacht habe, oh, das ist wie bei der Hegewald, da bin ich einer von mega, mega vielen und ob ich das schaffe, weiter. Und da haben die alteingesessenen Terrier-Leute haben gesagt, es ist ein Vollgebrauchshund. Und das ist mir in dem Moment einfach so bewusst geworden. Es ist ein kleiner Vollgebrauchshund. Und auch wenn man ihn sich optisch anguckt, ist er wirklich züchterisch mit einem langen Fang, seinen Beinen und so weiter so gezüchtet worden über die Jahre, dass er alle Bereiche abdeckt. Und das ist einfach so. Also ich habe es am Ende bei meiner Hündin gesehen oder jetzt auch bei der zweiten Hündin. Die haben den Willen, die haben dieses Körperliche dafür da. Die sind familiär. Also ich kann einfach nur sagen, ja, das ist einfach der Hund, der für alle Bereiche da ist.
Und auch die Ruhe. Also bringen sie auch die Ruhe mit und nicht so dieses übermäßige, aufgedrehte Drübersein.
Naja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Hund, der arbeiten möchte. Also eine gewisse Aufgedrehtheit ist auch da. Also ich habe mich nicht entschieden dafür, mir hier in Bernardine ans Haus zu holen. Also dem sollte man sich schon bewusst sein. Aber ich kann trotzdem sagen, ey, die pennen hier in Ruhe die Nacht durch. Die sind familiär, die laufen hier mit einem Fünfjährigen zusammen. Die sind kinderlieb. Alles, was man denen natürlich zeigt und dieses völlig Irre, was manche immer so schildern auf der Jagd. Der schreit da rum und ist völlig unerzogen. Es ist eine reine Erziehungssache. Das habe ich auch mit dem Drahtau, das habe ich auch mit dem Weimaraner, also oder mit anderen Rassen. Also das nur weil er jetzt klein und ein bisschen körperlich flippig ist. Und viele sagen sich natürlich, ja, wenn der ein bisschen an der Leine zieht, stört ja nicht die 8 Kilo da am Ende oder maximal 10.
Der ist eigentlich genauso Blöder aus.
Nee, genau, er ist aber eigentlich genauso unerzogen wie der Weimaraner mit seinen maximal 30 Kilo. Also nur das merkt man halt dann nicht. Es ist eine reine Erziehungssache. Also tatsächlich bekomme ich das natürlich jetzt viel mit im Zuchtgeschehen, dass die Braunterrier sehr beliebt sind. Es ist doch so ein klein Fünkchen Mode, muss man einfach so sagen. Weil ich persönlich muss sagen, warum schaffe ich mir einen Jagdterrier an? Weil ich diese Rasse so nehme und mit ihr jagen gehe und nicht, weil sie braun sind, irgendwie schokobraun aussehe und sage, oh, der gefällt mir jetzt optisch. Also ich muss sagen, ich habe letztens jemanden vor mir gehabt und die haben gesagt, ja, Lara, wenn du aus dem nächsten Wurf einen braunen Jagdterrier hast, dann würde ich einen nehmen. Und da habe ich zu denen gesagt, einen Jagdterrier schaffe ich mir niemals wegen der Optik an. Niemals. Ein Jagdterrier ist ein Jagdterrier und ob er jetzt schwarz oder braun ist oder aber auch glatt ist, den schaffe ich mir an wegen seiner Arbeitsbereitschaft, seiner Leistung, das, was ein Jagdterrier mit sich bringt. Klar kann ich persönlich optische Favoriten haben, aber am Ende haben die gesagt, ja, du hast recht, okay, ich nehme eine schwarze Hündin. Und das ist für mich, dann sehe ich auch, okay, die Leute schaffen sich einen Jagdterrier, weil sie einen Jagdterrier haben wollen. Und dieses ganze Phänomen, die Braunen bringen weniger Leistung, also was ich im Moment mir anhören muss, weil wir einen braunen Deckrüden genommen haben, oder ich sehe es auch bei anderen Züchtern, ich schaffe da ein Lebewesen und bringe es auf die Welt. Und am Ende ist es das, was ihr auch irgendwie draus macht. Ja, also jagdlich, auch an Erfahrung. Und nicht nur was, also klar, angewürfte Eigenschaften, ja, stimme ich alles zu. Aber am Ende ist es auch ein bisschen, was jagdlich draus gemacht wird. Und ob er dann braun oder schwarz ist, also ich bin gespannt, in welche Hände er geht, wie viel Jagderfahrung der Hund sammelt. Und darauf kommt es an.
Wahrscheinlich kann man ja auch solche, die Farbe hat eine bestimmte Jagdeigenschaft, auch theoretisch nur sagen, wenn die Farbe gar nicht mit anderen Farben verkreuzt worden wäre. Also dann könnte man es vielleicht noch irgendwie sagen. Es war ja beim Machtel anscheinend auch mal eine Zeit so.
Ja, also ich muss sagen, am Ende als Züchter sagt man sich, Hauptsache es sind gesunde Hunde auf die Welt gekommen. Und ich habe schon andere Rassen gezüchtet und muss sagen, beim Toi Toi Toi, ich klopfe auf Holz, bei mir sind bei den Jagdherren nur gesunde Hunde rausgekommen, sowohl 7 als auch 9 Welpen, ohne Probleme. Und darauf kommt es mir an. Ohne Zahnfehler, ohne irgendwelche Hodenfehler, ohne irgendwelche Linsenluxationen oder die haben die jagdliche Schärfe gehabt und Härte, das, was man ursprünglich haben wollte. Und ob das Ohr jetzt ein klein bisschen nach rechts oder links steht oder ob er jetzt braun oder schwarz ist, wir brauchen am Ende Jagdgebrauchshunde, Vollgebrauchshunde und das haben wir geschaffen.
Das ist wunderbar. Und das mit den Farben, gut, das ist bei anderen Rassen auch so, gell? Die einen lieben den glatten, nur komplett braunen Drahthaar, die anderen wollen unbedingt einen Schwarzschimmel. Also das ist halt...
Genau, eine optische Sache.
Okay. Ja, ich würde sagen, das passt soweit. Und
sehr gut. Eva, wir können jetzt sagen, am Ende, du hast dich auch für einen Jagdterrier entschieden.
Ja. Allerdings, wir sind schon sehr gespannt.
Also, wir freuen uns auf die nächsten Podcasts mit dir zum Thema Erziehung eines Jagdterriers und deren Ausbildung.
Machen wir nur, wenn es gut läuft. Das machen wir dann, wenn ich ihn nach einem halben Jahr zu Lara zurückgebracht habe und gesagt habe, ich mach's nicht.
Mach mal.
Hab's jetzt verkackt, ich bring ihn dir wieder. Was soll ich tun? Nein, um Gottes Willen. Ja, wir freuen uns und wir sind schon wirklich gespannt, wie es wird. Ist auch unsere allererste Hündin. Wir hatten noch nie eine Hündin.
So, hast du nur Rüden gehabt bis jetzt?
Nur. Immer.
Ah, okay. Ach, das wird
warum
schon.
Warum auch immer, aber es war irgendwie, es hat sich immer so ergeben und irgendwie hat uns nichts gefehlt und deshalb haben wir immer Rüden gehabt. Es war einfach.
Mhm. Okay.
Gut, dann passt erstmal. Dann danke ich dir ganz herzlich.
Vielen Dank für deine Einladung und schönen Abend dir noch, ja?
Ja, viel Spaß noch in Ulm. Bis nächstes
Mal. Danke, danke. Danke, bis dann. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.